Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
Entrainment ist so ein Phänomen, man unterhält sich mit jemandem, es kommt jemand Neues zur Gruppe und man stellt fest, ich spreche jetzt mit dieser Person anders als mit der Person, mit der ich gerade gesprochen habe. Ich übernehme zum Beispiel Elemente aus deren Dialekt oder ich übernehme bestimmte Worte, die nur diese Person verwendet und das finden wir halt auf allen Ebenen. Also ich gleiche mich sprachlich an, was die Wortwahl angeht, was den Dialekt angeht, was teilweise den Satzbau angeht und auch auf der gesamten stimmlichen Ebene. Also die Sprechgeschwindigkeit gleicht sich an, die Melodie gleicht sich an. Das ist Entrainment.
Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Und ihr Lieben, ich freue mich, heute wieder ein bekanntes Gesicht vor mir sitzen zu haben, den lieben Jan Michalski. Bevor sich Jan vorstellt, möchte ich gerne sagen, dass diese Folge ein kleines Add-on ist zur letzten Folge, die ihr gehört habt, zum Thema Empathie und Entrainment. Weil ich mich nämlich getraut habe und habe den Entrainment-Test bei Jan gemacht und dachte mir, ist es vielleicht ganz spannend, wenn wir jetzt mal eine kleine Auswertung und wie es mit ihm weitergeht, ob ich das mit dem Podcast sein lassen sollte, ob ich mich einfach verbuddeln sollte, weil mein Entrainment-Score unglaublich schlecht ist und ich überhaupt nicht auf Menschen eingehen kann, weiß ich noch nicht. Das wollen wir jetzt mal von Jan hören, da freue ich mich sehr und hallo lieber Jan, ich freue mich, dass wir uns sehen und stell dich doch mal in Höchstgeschwindigkeit vor, wer du bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein darf. In Höchstgeschwindigkeit, ja, ich bin Jan, ich habe Phonetik studiert, das heißt was mit Sprache und Sprachakustik und ich habe daraus meine Selbstständigkeit als Voice Profiler aufgebaut, das heißt ich nehme menschliche Stimmen, analysiere die in ihre Bestandteile und baue daraus Stimmprofile zusammen, an denen man dann sowas ablesen kann wie charismatisch bist du, wie empathisch bist du, wie wirkt deine Stimme, wie kommst du bei anderen an. Das ist das, was ich mache in a nutshell.
Also das ist jetzt glaube ich die dritte Aufnahme, die wir gemeinsam machen.
Ich glaube auch.
Ja. Ich weiß gar nicht, habe ich dich das jemals gefragt? Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, zur Kriminalpolizei zu gehen und da irgendwie was mit denen zu arbeiten, Stimmen zu analysieren und so weiter? Oder hat das damit gar nicht unbedingt was zu tun oder interessiert dich das gar nicht?
Viele Fragen auf einmal. Also erstmal ist das aber tatsächlich gar nicht bewusst gewesen, dass der Begriff Voice Profiling ist ursprünglich tatsächlich in der Forensik entstanden. Das habe ich aber erst gemerkt, als wir für uns schon den Begriff Voice Profiling halt so geclaimed haben, auch für dieses Stimmprofile für Charisma zu erstellen. Ursprünglich kommt es tatsächlich mehr aus der Tätererkennung, aus der Forensik. Find den Bereich auch super spannend. Hab aber nie aktiv in Erwägung gezogen, mal in die Richtung zu gehen. Also es gibt so ein paar, also die Jobs sind sehr überschaubar. Es gibt so ein paar Phonetiker, die in der Forensik arbeiten. Ganz viel natürlich auch in der Grundlagenforschung wird weiter auch was zur Forensik gemacht. Aber so wirklich als Voice Profiler in dem Bereich zu arbeiten, ist, glaube ich, das Stellenangebot relativ überschaubar. Vor ein paar Jahren war meine Stelle ausgeschrieben in dem Bereich. Es war aber zu der Zeit, wo ich gesagt habe, es reizt mich aber vermutlich nicht lange genug, dass ich sage, ich baue jetzt eine komplette Karriere auf diesem Bereich auf. Aber ich finde es schon an sich spannend. Es interessiert mich, mit Leuten darüber zu reden, aber ich habe es jetzt nicht als Karriereoption für mich in Betracht gezogen.
Ich sehe gerade noch mehr Optionen für dich. Wenn du dann noch in die Mimikresonanz gehst und dann da so ein Experte wirst, dann hast du ja Stimme, Mimik, Gestik, alles. Dann bist du ja so komplett das Brain schlechthin eigentlich. Ne?
Da tue ich mich tatsächlich momentan lieber mit den Körperspracheleuten zusammen, die da selbst drauf spezialisiert sind. Weil ich halt sagen würde, okay, natürlich habe ich schon gewisse Schnittmengen, wo ich halt sagen kann, okay, Kommunikation, das ist alles irgendwie eins. Das heißt, ich könnte mich da auch reinfuchsen. Aber es ist halt ein ganz anderer Kanal. Also ich komme halt komplett über die Akustik und da ist es dann eben über das Visuelle. Und das ist halt nochmal ein ganz anderes Feld, wo ich sagen würde, da bin ich so ein bisschen, der negative Begriff dafür ist Fachidiot. Ich sage so ein bisschen spezialisiert, dass ich sage, wir wissen noch so viel Sachen über Stimme nicht. Ich könnte jetzt versuchen, auf dem Niveau in Stimme zu bleiben und mich dann noch in einem anderen Bereich fit zu machen. Oder ich versuche diesen Bereich Stimme halt richtig tief und richtig weiter noch zu haben. Und dadurch, dass wir halt festgestellt haben, dass dieser akustische Faktor so extrem wichtig ist für alles, was wir an Charisma und an Empathie machen, würde ich sagen, es ist für mich sinniger, mich in dem Bereich anzuschließen, zu sagen, wir entdecken die Geheimnisse, die da noch zu holen sind, weil ich da nicht von null anfange, mir das erstmal die Grundlagen aufzubauen, sondern halt schon relativ weit bin und da mit buddeln kann, da wo noch keine Tunnel sind.
Das heißt, wahrscheinlich hat dann die Stimme eine ähnliche Tiefe und wahrscheinlich auch Vielfalt wie Körpersprache, Mimik, Gestik und so weiter, oder?
Ja, also man könnte fast sagen, dass das immer noch so ein Schlachtfeld innerhalb der Rhetorik ist, dass wir inzwischen durch relativ viele Studien wissen, visuell und auditiv, also alles, was Stimme und Körpersprache ausmacht, ist vermutlich auf jeden Fall für den ersten Eindruck deutlich wichtiger als der Inhalt. Das heißt, wenn es darum geht, wie forme ich meinen Ersteindruck? Sollte man erstmal eben an Stimme und Körpersprache arbeiten, bevor man jetzt also natürlich kann man nicht totalen Blödsinn erzählen, wobei Studien gezeigt haben, dass auch das möglich ist bis zu einem gewissen Rahmen.
Sieht man ja auch hier unter in den Medien.
Man kann relativ inhaltsleer bleiben für 5 Minuten, aber wenn man es sehr schön verpackt, dann denkt der andere, man hat sehr viel gesagt. Und deswegen sollte man natürlich eine Botschaft haben, aber bevor man jetzt rangeht und sagt, jetzt komplex auf rhetorische Mittel und sowas einzugehen, ist eine solide Stimme und eine solide Körpersprache zu haben vermutlich erstmal wichtiger. Was davon aber wichtiger ist, vermutlich wird jeder Körpersprache-Coach dir sagen, Körpersprache ist wichtiger, und jeder Stimmcoach wird dir sagen, Stimme ist wichtiger. Fakt ist halt, wir wissen es einfach noch gar nicht. Es gibt inzwischen ein bisschen was zu sogenannten multimodalen Analysen, wo dann halt geguckt wird, okay, wir können jetzt irgendwie Gestik und Mimik tracken automatisch, weil das Problem ist ja, dass Körpersprache halt noch super subjektiv ist, zu sagen, ja, wie viel Mimik ist da denn jetzt und wie viel Gestik ist da denn jetzt? Und wir fangen gerade erst an, so in den letzten 10 Jahren, das irgendwie quantifizieren zu können und zu sagen, wir setzen da Marker drauf und verfolgen die Gesten mal und gucken, wie das mit Charisma korreliert. Und da scheint es inzwischen meines Wissens soweit zu sein, dass wir wissen, wenn man Mismatch hat, also eine begeisterte Stimme ist, aber vielleicht ein monotoner Gesichtsausdruck, dass wir der Stimme mehr vertrauen als der Körpersprache. Also wenn wir nicht wissen, also wenn es uneindeutig ist, wenn wir gemischte Signale kriegen, dann vertrauen wir mehr der Stimme als den visuellen Signalen. Das ist aber noch alles vorläufig. Also es kann morgen eine Studie rauskommen, die zeigt, es ist doch andersrum. Also da will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, die Stimme ist wichtiger. Aber vermutlich ist es irgendwie gleichrangig, dass wir sagen, beides macht durchaus Sinn.
Ja, du siehst, ich könnte dich schon wieder löchern ohne Ende. Und eigentlich wollten wir doch wegen was anderem sprechen. Ich sehe schon, es kommen noch so viele Folgen, wo ich dir echt ein Loch in den Bauch frage. Also, Entrainment. Ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch, der jetzt gerade hier zuhört, auch die Folge zu Entrainment und Empathie gehört hat. Nichtsdestotrotz, als kleine Auffrischung, Jan, sag doch noch mal ganz kurz, was hat es mit Entrainment auf sich?
Entrainment ist so ein Phänomen, die wenigsten kennen den Namen dafür, aber die meisten haben dieses Phänomen schon mal irgendwie erlebt. Das heißt, man unterhält sich mit jemandem, es kommt jemand Neues zur Gruppe und man stellt fest, ich spreche jetzt mit dieser Person anders als mit der Person, mit der ich gerade gesprochen habe. Ich übernehme zum Beispiel Elemente aus deren Dialekt. Oder ich übernehme bestimmte Worte, die nur diese Person verwendet. Und das finden wir halt auf allen Ebenen. Also ich gleiche mich sprachlich an, was die Wortwahl angeht, was den Dialekt angeht, was teilweise den Satzbau angeht und auch auf der gesamten stimmlichen Ebene. Also die Sprechgeschwindigkeit gleicht sich an, die Melodie gleicht sich an. Das ist Entrainment, das eben diese Angleichung des relativen Sprechverhaltens. Und wir können feststellen, dass das eben ganz stark korreliert mit sozialer Nähe. Also je näher ich mich jemandem verbunden fühle, desto stärker entraine ich. Und gleichzeitig, je stärker ich entraine, desto mehr hat der andere das Gefühl, dass ich sozial mit ihm verbunden bin. Also das ist in so einer Wechselwirkung, dass ich sage, wir mögen uns, wir gleichen uns an, wir mögen uns mehr, dadurch gleichen wir uns wieder mehr an. Und das schaukelt sich dann halt so hoch, je nachdem, wie nah wir diese Verbindung zulassen.
Wo ist da die Grenze, wenn ich jemandem begegne? Ich weiß, ich brauche von dem Informationen oder Unterstützung, aber eigentlich ist er mir unfassbar unsympathisch. Inwiefern gibt es dann Grenzen in meiner Entrainment-Kompetenz, da irgendwie eine Bindung künstlich herzustellen?
Künstlich herzustellen?
Naja, ich brauche was von dem, keine Ahnung, was auch immer. Ne? Mhm. Und wenn es das Marmeladenglas von ganz oben ist oder was weiß ich, aber...
Ja, ich würde sagen, das kommt sehr, sehr stark darauf an, wie gut du unauthentisch sein kannst.
Also, okay, durchgefallen, ja. Okay.
Also wir können halt feststellen, und das ist so ein bisschen das Gute und das Schlechte am Entrainment. Wir können es nicht bewusst verhindern. Da gibt es eine super Studie zu Schweizer und weiß gerade nicht, wer die anderen Beteiligten noch sind. Eine super Studie, die haben versucht, Leuten zu sagen, sie sollen das verhindern. Also sie haben denen erzählt, was es ist, und die sollten das blockieren, und es funktioniert nicht. Wenn ich jemanden sympathisch finde, kann ich nur bis zu einem gewissen Grad blockieren, dass ich mich angleiche. Genauso gut andersrum, wenn ich halt jemanden super unsympathisch finde, all diese Faktoren, die ich angleiche, sind halt unbewusst. Also wir kennen das so ein bisschen aus dem neurolinguistischen Programmieren, wo ich jetzt so ein bisschen Abstand von nehme. Das ist eine Diskussion für sich, aber ja. Da gibt es zum Beispiel eben dieses Mirroring, wo man sagt, die Körpersprache zu imitieren, die der andere hat. Das ist was, was man bewusst machen kann und das ist was, was aber auch sofort als Manipulation auffällt, wenn der andere ein bisschen aufpasst. Und diese ganzen Sachen so, ich passe meinen Sprechrhythmus an, meine Lautstärke, meine Geschwindigkeit, meine Melodie, das kann ich nicht aktiv bewusst machen. Also ich kann nicht in eine Unterhaltung gehen und sagen, ich finde den jetzt unsympathisch, aber ich versuche dem jetzt das Gefühl zu geben, dass ich ihn sympathisch finde und enttraine absichtlich. Das geht halt in der Form nicht. Was du machen könntest, ist halt zu sagen, ich fake jetzt, dass ich den mag und dann zieht das Entrainment halt mit. Dazu musst du aber eben sehr gut darin sein, dich anders zu geben, als du wirklich bist. Und da würde dich dann möglicherweise dein Entrainment verraten, wenn du sagst, du fakest jetzt, ah ja, und ah, schön, dass du hier bist und so. Und dein Entrainment ist aber ganz weit weg von ihm. Und dann haben wir eben diesen Mismatch auch, dass ich sehe, die ist freundlich und sagt, dass sie mich mag. Und ihr ganzer Vibe drückt aber aus, eigentlich bin ich ganz weit weg. Und ja, das hören wir nicht direkt. Aber wir nehmen das auf so einer emotionalen Ebene wahr, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das ist halt dann schwierig, wenn wir im Gespräch das Gefühl haben, da stimmt was nicht in dieser Verbindung.
Also dieses bekannte Störgefühl. Tatsächlich habe ich das auch in einer, in Anführungsstrichen, Beziehung mit jemandem, wo ich auch immer denke, irgendwas stört mich an dieser Person. Ich kann es nicht greifen, man unterhält sich nett und trotzdem ist da immer irgendwie was, wo ich denke, ich komme da nicht richtig dahinter. Es macht mich irre.
Das kann tatsächlich sein, das habe ich schon von ganz vielen Leuten gehört, die gesagt haben, auf der anderen Seite, dass sie sagen, ich mag doch die andere Person und ich versuche das zu zeigen, aber das kommt scheinbar nicht an. Also ich kriege diese Connection nicht. Und das kann daran liegen, und das ist eben genau der Punkt, wo ich ansetze, dass der andere vielleicht nicht entrainen kann. Das ist nämlich durchaus eine Fähigkeit, die wir ja verlieren können. Und dann habe ich die Hörschwellen nicht mehr, mein Gehirn kann sich nicht mehr auf jemanden einschwingen. Mhm. Und dann rede ich mit jemandem, ich finde die Person sympathisch, ich möchte soziale Nähe ausdrücken, aber meine Stimme kann das nicht. Und dann kommt beim anderen an, der möchte, aber eigentlich ist er ganz weit weg. Und das erzeugt dann eben auch dieses Störgefühl. Also es ist genau das Gegenteil, dass du nicht jemanden hast, der weit weg ist und so tut, als wäre er nah dran, sondern jemand, der eigentlich nah dran ist, aber nicht signalisieren kann, dass er das ist. Und das erzeugt eben auch so ein Störgefühl. Und das kann ein unglaubliches Hindernis sein für Menschen, ja, sich sozial zu integrieren, weil die halt nie diese Verbindung kriegen, weil das Entrainment nicht da ist.
Und das könnten sie aber dann rein theoretisch üben.
Das kann man üben. Ja, genau. Das ist genau das, wo ich ja ansetze, dass Entrainment eine Fähigkeit ist, die man schulen kann.
Genau, und jetzt wird es spannend. Also, ich habe den Entrainment-Test gemacht. Das sah so aus, ich bekam von dir einen Link mit einer PowerPoint und da waren immer wieder Sätze, immer wieder die gleichen Sätze gesprochen, aber in unterschiedlichen Tonhöhen. Und die Betonung war, glaube ich, anders. Ne? Also alles klang irgendwie anders, irgendwie aber auch ähnlich. Und ich sollte mittels Mikrofon eine kurze Antwort geben. Also erstmal, wie hat es sich angefühlt? Ich habe gedacht, um Gottes Willen, ich kriege das ja überhaupt nicht hin. Das fiel mir echt schwer. Also ich habe den Test tatsächlich, habe ich den einmal gemacht? Doch, ich habe ihn einmal gemacht. Der war ja auch lang. Ich glaube, das waren... Doch, es hat lange gedauert.
Sind 40 Äußerungen. Also es kommt einem sehr lang vor, dadurch, dass es halt sich auch wiederholt. es ist ja nicht immer der gleiche, aber es sind halt 4 verschiedene Themen. Also es sind 8 verschiedene Sätze, 4 verschiedene Inhalte. Das heißt, du erzählst im Prinzip 4-mal das Gleiche.
Genau, ich habe immer versucht, andere Antworten zu nehmen, allein schon deswegen. Was war denn das Ziel? Was sollte ich denn antworten? Ich sollte im Prinzip einfach darauf antworten und dann...
Also das Ziel war es tatsächlich, du hättest auch immer das Gleiche sagen können. Du hättest auch auf alle Fragen immer das Gleiche antworten können. Mhm. Also wenn du immer gesagt hättest, ich esse gerne Bananen, auf jede Frage, selbst wenn wir trinken sie gerne Tee, ich esse gerne Bananen, wäre das inhaltlich tatsächlich vollkommen Wumpe gewesen. Ich empfehle das auch Menschen, die nicht so schlagfertig sind, die dann halt super lange über den Inhalt nachdenken müssen, sag immer das Gleiche dazu. Das Wichtigste ist, sich eben auf die Tonhöhe jetzt in dem Fall, also es gibt 3 verschiedene Tests davon, ich mache das jetzt aber als Basis immer mit der Tonhöhe, weil das der relevanteste soziale Parameter zu sein scheint. Und der Sinn der Sache war, sich darauf einzuschwingen. Und es sollte natürlich, wenn es natürlicher werden soll, so ein kleiner Fake-Dialog werden. Mhm. Also immer so, der eine sagt, was du antwortest und dann Ja, dass möglichst du in deinen natürlichen Sprechmodus reinkommst. Was bei dir eben super funktioniert hat, weil du eben immer wieder was anderes und dynamisch darauf reagiert hast.
Ich hätte auch gar nicht antworten können, trinken Sie gerne Tee, hätte ich gar nicht darauf immer das Gleiche antworten können, weil dann hätte sich das nicht echt angefühlt. Mhm. Also um so zu sprechen, wie ich halt wirklich bin und mich sozusagen darauf einzustellen, da musste ich ganz einfach was sagen, was dazu passt. Also deswegen, du wirst auch jetzt mittlerweile gelernt haben, dass ich gerne Kaffee trinke. Tee ist auch gut, aber ich trinke hauptsächlich gerne Kaffee.
Ich gehe tatsächlich nur so weit rein, dass ich sage, ich gucke, wo die Stimuli sitzen, damit ich keinen Bias habe. Also manchmal höre ich rein, weil mich das interessiert, aber ich lasse die grundsätzliche Auswertung erstmal die Maschine machen. Also ich weiß sehr viel über deine Teamwork-Präferenzen, weil die Antworten immer so ein bisschen länger waren, dass ich halt gucken musste, wo die Grenzen sind. Aber sonst gehe ich tatsächlich auch bei den Charisma-Sachen relativ wenig in den Inhalt rein und gucke, was macht denn der andere da jetzt gerade? Sondern es geht halt bei mir hauptsächlich darum, dass ich gucke, wo ist die Tonhöhe an der Stelle. Ich gucke natürlich rein, ob überhaupt richtig geantwortet wurde und die Stimuli zusammenpassen.
Butter bei die Fische, Jan.
Ja.
Kann ich mir ein Loch buddeln und mich da drin verstecken? Bin ich sozial untauglich?
Erstmal nochmal für die HörerInnen setze ich mal so die Skala in Perspektive, damit die und auch du ja gleich was damit anfangen können. Ich habe die Skala, also ich habe das reskaliert, weil im Prinzip der 100%-Wert, den du rein wissenschaftlich erreichen könntest, rein mathematisch, ist völlig unmöglich für einen Menschen zu erreichen. Das heißt, wenn ich sagen würde, 100% ist halt eine absolute Übereinstimmung in der Synchronizität, dann würden die meisten Menschen irgendwo bei 12% landen, wenn sie sehr gut sind. Weil das halt einfach bedeuten würde, du triffst bei jedem exakt die relative Tonhöhe. Und das kann ein Mensch einfach nicht. Deswegen wäre es einfach nur frustrierend, das als Maximalwert zu nehmen. Das heißt, die Skala ist eben angepasst daran, dass man sagt, 100% ist auch nicht der Wert, den ein Mensch erreichen kann, sondern das ist der Wert, von dem wir ausgehen, das ist super Entrainment. Also das wäre hervorragend. Das heißt, alles darunter ist halt, je weniger du entrainst, desto schwerer hast du es, authentisch mit anderen über Kommunikation in Kontakt zu kommen. Also alles unter 20% ist dann halt bedenklich. Das würde dann eben bedeuten, du kriegst eigentlich keine richtige Verbindung auf Ebene der Stimme. In einer Durchschnittsgesellschaft finden wir eben so zwischen 20% und 60%. Das ist das, was so der Durchschnittsmensch an Entrainment hat, was auch schon bedenklich ist, weil das nämlich bedeutet, dass wir halt deutlich unter unserem Potenzial sind, was unsere emotionale Kontaktfähigkeit angeht. Und wenn du dann Leute hast, die im Vertrieb arbeiten, die zum Beispiel eben auch Konfliktmanagement, Mediation machen, aber auch ganz viel empathische Lehrkräfte, dann fängt es an, von 60% nach oben zu gehen. Und dann haben wir Leute, die eben bei 80% oder bei 100% sind. Wir finden aber auch Menschen, die bei 120-140% landen. Also es ist physisch möglich, 140% Entrainment zu haben. Das finde ich aber in der Regel nur bei Menschen, die wirklich hardcore im Vertrieb geschult sind. Also die wirklich ihr ganzes Leben lang, auch schon 30-40 Jahre, nur darauf achten, sich auf andere Menschen einzuschwingen. Also als wir beim Sparkassen-Vertriebscamp waren und da die Leute gescreent haben, da hatten wir tatsächlich Leute dabei, die mit 140-145% rumrangiert sind. Das ist aber ein Bereich, wo ich eben sagen würde, ja, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es gibt Menschen, die super sympathisch sind, die 145% Entrainment haben. Aber häufig kommst du nicht auf 145%, weil du super natürlich empathisch bist, sondern weil du gelernt hast, eben auch empathisch zu klingen. Das heißt, da sind wir dann schon in dem Bereich, wo wir sagen würden, da hat jemand gelernt zu versuchen, andere Menschen auch da den Kontakt zu aufzubauen. Die andere Kategorie, die riesig weit oben ist bei 140%, und das ist aber noch Work in Progress, da haben wir noch nicht genug Daten zu. Für mich eins meiner interessantesten Forschungsthemen sind Menschen mit psychischen Problemen in Richtung Depression und Co-Abhängigkeit. Also wir können halt feststellen, wenn du, und ich werf das jetzt mal in den Raum, das ist aber eben noch alles noch nicht gesichert, ich würde sagen, als Trauma-Folgestörung. Also wenn du eine sogenannte Hypervigilance zum Beispiel entwickelst, das heißt, du nimmst die Umgebung richtig als Bedrohung wahr, du hast durch irgendwelche traumatischen Erfahrungen in der Kindheit gelernt, ich muss aufpassen, was um mich herum passiert.
Also Hypervigilanz für die, die den englischen Begriff jetzt nicht einordnen konnten, das hatte ich nämlich auch als Podcast, als Folge auch schon gehabt. Mhm.
Okay, super Anknüpfung. Ja, das führt eben dazu, dass du ja alle Reize intensiver wahrnehmen kannst. Und es scheint auch dazu zu führen, dass du mehr auf die menschliche Stimme achtest, mehr auf die Körpersprache achtest und demzufolge sehr, sehr fein auf die Körpersprache des anderen reagieren kannst und auch das Entrainment sehr weit nach oben geht. Also ich habe keine Korrelation in Sachen Persönlichkeitsdimensionen mit Entrainment gefunden. Ein bisschen spielt Geselligkeit halt mit rein. Aber ein Faktor, der halt eben auch sehr klar herausgetreten ist, ist halt Neurotizismus. Dass wir halt feststellen können, Menschen, die emotional instabil sind, Menschen, die sehr ängstlich und sehr depressiv verstimmt sind, haben höhere Entrainment-Werte. Das heißt, wenn du einen sehr, sehr hohen Wert hast, der über 100% ist, ist das nicht zwangsläufig ein gutes Zeichen. Weil das eben auch sein kann, dass du erstens entweder trainiert hast oder quasi dein Trauma dich trainiert hat, besonders hart darauf zu achten. So, das heißt, der bestmögliche Wert, von dem wir ausgehen, den du erreichen kannst, wäre 100%. Dein Wert ist 98,5.
Okay, krass.
Ja.
Im Übrigen war ich auch echt aufgeregt.
Das kann natürlich noch mit reinspielen. Ja.
98,5.
Ja, also 98,5% heißt wirklich, es ist genauso drauf, wie trainierte Phonetiker oder eben sehr empathische Menschen da drauf treffen würden. Also würde ich dir jetzt einmal eine sehr hohe kommunikative Empathie bescheinigen auf Ebene des Entrainments.
Ich freue mich darüber. Ich habe tatsächlich, als du gesagt hast, du bringst mir meine Entrainment-Ergebnisse mit, habe ich ja echt gedacht, oh Gott, hoffentlich wird das nicht eine Blamage werden. Aber freut mich sehr. Und gleichzeitig denke ich mir jetzt, habe ich es antrainiert? Und wenn ja, ist das schlecht?
Also das ist natürlich was nur du für dich selbst entscheiden kannst. Antrainieren heißt ja erstmal nur, dass du deinem Gehirn beigebracht hast, diese Unterschiede zu hören und deiner Stimme beigebracht hast, darauf zu reagieren. Das heißt, wenn du in einer Situation bist, in der du halt soziale Nähe wahrnimmst und möchtest dem anderen das signalisieren, bist du zu 100% in der Lage, das zu tun. Die Frage ist ja jetzt nur, also nachteilig wird es in dem Sinne, wie setzt du es ein? Also wenn du halt eben das Gefühl hast, ja, du musst es allen Menschen recht machen und deswegen hast du dir angewöhnt, sehr empathisch zu sein, um People-Pleasing zu machen, dann kann halt 100% ein Indikator für ein Problem sein. Es kann aber eben auch einfach sein, dass du halt ein empathischer Mensch bist. Also das ist halt etwas, das erlaubt dieser Wert halt nicht. Wir können aus dem Wert nur rausziehen, dass du hast eine herausragende Fähigkeit, dich an andere Menschen anzupassen, stimmt nicht.
People-Pleasing, würde ich mal behaupten wollen, habe ich eigentlich bis vor einem Jahr wirklich betrieben. Also dieses auch gefallen wollen und im Voraus allen gehorsam und dass sich andere gut fühlen und so weiter. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber letztes Jahr war bei mir so Schicht im Schacht. Seitdem merke ich, da habe ich auch gar nicht mehr so diesen Hang danach. Aber es kann natürlich sein, es ist total spannend, dass das vielleicht mich trainiert hat. Und ich muss auch zugeben, ich hege ein riesiges Interesse an Mimikresonanz und beschäftige mich auch damit halt, ne, die Mimik von anderen mir genau anzugucken, die Körpersprache, wo sind die Schultern, wo sind die Hände und so weiter. Vielleicht ist es auch das, was dann auch noch mit da reinspielt.
Mhm. Ja, also das People-Pleasing ist ja eben genau das, dass ich sage, was muss ich tun, um dem anderen zu gefallen? Eine Sache, die Menschen total toll finden, ist, wenn man sich ihnen anpasst. Das heißt, Entrainment ist eine super Fähigkeit für People-Pleasing. Also deswegen würde ich sagen, dass der typische People-Pleaser eben auch sehr, sehr hohe Entrainment-Fähigkeit hat. Und das würde ich aber sagen, das korreliert halt mit diesem ganzen Ding. People-Pleasing kommt ja irgendwo her. Das kommt ja irgendwo, ohne jetzt halt grundsätzlich was zu unterstellen. Aber warum habe ich die Notwendigkeit, es allen Menschen recht zu machen? Warum fällt es mir so schwer, für mich selbst einzustehen und hier eine Grenze zu ziehen, sondern zu sagen, ich gebe was von mir auf, um für den anderen da zu sein? Das kommt ja aus einem Gefühl von Unsicherheit, aus einem, ich werde nicht so genommen, wie ich bin und ich muss mich eher an den anderen angleichen. Gibt ja zig Quellen dazu, warum das so ist. Aber alles hängt ja irgendwie damit zusammen, eben auch mit dem, ja, wie ich mich selbst wahrnehme, wie ich in meiner eigenen Festigkeit bin, wo ich meine Grenzen setzen kann. Und das ist halt auch, ich habe letztens den wunderbaren Satz gehört, Research is Me-Search. Mhm. Also, dass ganz viele Wissenschaftler in einen Bereich gehen, weil sie etwas erforschen, was sie an sich selbst eigentlich verstehen wollen. Und deswegen kann ich halt sagen, mein Entrainment-Wert ist bei 148%. Und ich weiß, dass der da ist, weil ich diese, durch die KPTBS und durch die Hypervigilanz, dieses People-Pleasing über Jahrzehnte betrieben habe und versucht habe, diese Fähigkeit zu perfektionieren, dem anderen zu gefallen.
148,5%. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, was dein Score ist. Okay, Wahnsinn.
Ja, also das ist kurioserweise, ohne dass ich den Test daraufhin konzipiert hätte. Aber es ist wirklich so, dass ich bis jetzt, und das ist keine Angeberei, sondern ein Alarmsignal, ich habe in meiner Zeit bis jetzt erst zwei Personen gemessen, zwei Männer gemessen, die da drüber gekommen
sind. Weil du gerade Männer ansprichst, ich möchte das heute gar nicht so weit ausreizen, also weil ich wollte einfach nur dieses Thema, beziehungsweise den Test auswerten. Aber ich finde das großartig. Kurze Frage noch, vielleicht kam es sogar in der Entrainment-Folge, aber nochmal ganz kurz. Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Haben wir kurioserweise bis jetzt noch nicht gefunden, aber das ist, glaube ich, mit meiner Stichprobe zu begründen. Also meine Datenlage basiert auf...
5 Männer, 5 Frauen.
nicht die Größe. Die Größe ist inzwischen beachtlich. Es geht mir tatsächlich darum, in welchem Setting ich das erhoben habe. Das heißt, ich hole meine Daten in erster Linie auch in anonymisierter Form aus den Kunden, mit denen ich arbeite. Also alle sagen so, unterschreiben ihre Datenschutzerklärung, wo gesagt wird, ja, das darf jetzt verwendet werden für die Analyse und danach dürfen die Daten in anonymisierter Form, also ich speichere einfach nur die Entrainment-Werte, um halt zu gucken, Vertriebler, Lehrer, was ist so, um so Durchschnitte zu bilden. Und das ist eben genau das Problem, dass wir fast ausschließlich mit Vertrieblern und Lehrern und Kommunikationstrainern und Führungskräften und so, also Menschen zusammenarbeiten, die ihr Leben quasi darauf ausgerichtet haben, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Und da finden wir halt keine Unterschiede, weil denn in diesen Bereichen wie Vertriebler und Mediator landen halt nur Männer, die grundsätzlich eben auch in der Lage sind, genauso gut zu entrainen wie Frauen. Im Führungskräftesektor nicht unbedingt. Da geht das dann auseinander, aber da geht es bei beiden auseinander. Also da finden wir genauso viel unempathische Männer wie unempathische Frauen. Was eben vielleicht eben auch damit zusammenhängt, ohne, das ist jetzt eine steile Hypothese, aber eben zu sagen, wenn man sich in diese Position gekämpft hat, dann ist ganz oft Empathie nicht das Kriterium, mit dem man sich da hochgekämpft hat. Und nicht nur nicht das Kriterium, sondern häufig auch das Hindernis, um in diese Position zu kommen. Also wenn ich zu empathisch bin, wenn ich zu people-pleasing bin, kann ich mich dann in eine Führungsposition kämpfen? In der Welt von gestern auf jeden Fall nicht. In der Welt von heute wird es langsam möglicher. Aber wir finden halt immer noch dieses Ding, dass wir da ganz viele bei den Führungskräften entweder Leute haben, die sehr charismatisch und sehr empathisch sind, oder Leute, die sehr charismatisch und gar nicht empathisch sind.
Wenn man so einen hohen Wert hat, kann man davon wieder runterkommen?
Das würde ich an der Stelle sagen. Also natürlich könntest du...
Enttrainen.
Es ist möglich, es ist halt eine Use-it-or-lose-it-Fähigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt aktiv aufhören würde, auf die Stimme anderer Menschen zu hören, oder ich würde für 10 Jahre im Kloster gehen und Silent Retreat machen und keine menschlichen Stimmen hören, dann würde sich diese Hörschwelle abbauen. Aber solange Menschen in meiner Gegenwart sprechen, kann mein Gehirn nicht anders, als auf diese Unterschiede zu hören. Das heißt, es baut sich dann auch nicht ab. Die Frage ist, was mache ich damit? Also wenn ich jetzt sage, ich benutze diese Fähigkeit, genau zu hören, was der andere macht, um mich eben 100% People-Pleasing-mäßig, Selbstverlust, Co-Abhängigkeit auf den anderen einzuschwingen, dann ist es halt ein Problem. Wenn ich aber lerne, und das ist eben im Prinzip mein Weg auch über die letzten Jahre gewesen, meine Grenzen zu setzen, meine eigenen Bedürfnisse anzuerkennen, also quasi zu lernen, dass es okay ist, dass andere mich auch scheiße finden. Dann hört es auf, ein Problem zu sein. Dann kann ich sagen, ja, ich habe noch diese Fähigkeit, mich maximal anzupassen, aber ich entscheide aus einer emotional-psychologischen Sicht zu sagen, so, mache ich nicht. Dann kann ich dem einen Stopp setzen. Und dann ist es halt auch keine Belastung mehr. Dann ist es halt nur ein Werkzeug und es wird die Frage, wie du es einsetzt. Nur solange ich die Fähigkeit, mich aufzugeben, nicht kontrollieren kann, dann ist auch das Entrainment ein Problem. Also es ist mehr ein Symptom als ein Problem an sich.
Und könntest du denn jetzt mit deinem hohen Wert, also was ja sozusagen, dass du halt wirklich da sehr gut drin bist, kannst du auch, das habe ich glaube ich noch nie gefragt, entdecken, ob jemand unehrlich ist?
Das ist hauptsächlich durch dieses Störgefühl. Also ich würde das jetzt einfach mal aus Intuition heraus behaupten, Messwerte habe ich dazu noch nicht, aber es ist dieses It takes one to know one Phänomen. Mhm. Also wenn du es selbst hast, erkennst du es bei anderen. Also es ist ganz oft so, dass da Menschen sind, die super empathisch auf andere Menschen eingehen und dann kommen die zu mir und ich rede mit denen und ich sage so, nee. Und zwar, weil ich das auch so mache. Weil ich halt genau weiß, also ich habe ja, bis ich 31, 32 war, quasi keinen emotionalen Kontakt zu mir selbst gehabt. Das ist ja jetzt erst relativ neu. Das heißt, ich konnte mich super stimmlich auf andere Menschen einstellen, ohne jegliche Form von wirklich authentischer Empathie. Also es ist halt alles nur kognitive Empathie gewesen, dass ich gesagt habe, ich sehe deine Emotionen, ich weiß, wie ich darauf reagieren muss und dann reagiere ich so. Aber dass ich wirklich emotionale Empathie hatte im Sinne von, ich kann fühlen, was du fühlst.
Auf körperlicher Ebene.
Und deswegen, was?
Auf körperlicher Ebene.
Genau, auf körperlicher Ebene. Weil das ist ja die Grundlage für Empathie. Ich kann ja nicht fühlen, was du fühlst, wenn ich nicht fühle, was ich fühle. Und da ich halt so wenig körperlichen Kontakt zu mir selbst hatte, kann ich halt sagen, ich kann mich super stimmlich auf dich einschwingen, aber emotional bin ich eigentlich gar nicht bei dir. Wenn du aber jemanden hast, der ein gutes Leben hatte und demzufolge nicht davon ausgeht, dass jemand anders sich empathisch gibt, aber das überhaupt nicht ist, dann wirst du auch nicht skeptisch. Das heißt, du stellst das nicht in Frage. Und bei mir ist es aber eben so gewesen, dadurch, dass ich wusste, ich mache das so, bin ich sehr sensibel dafür, wenn ich gemerkt habe, der andere macht das so. Dass ich sage, ja, jeder würde von außen drauf gucken und würde sagen, die kommen gerade super miteinander klar, aber ich kann in dem Moment, zieht sich was in mir zusammen. Und ich sage so, das ist nur Hollywood, das ist nur Fake gerade. Und die andere Person weiß es nicht. Die andere Person möchte ja, also in den meisten Fällen. Ich habe mich ja nicht darauf eingestellt, weil ich gesagt habe, ich möchte Leute manipulieren, sondern mein Gehirn hat gesagt, ich möchte gemocht werden, deswegen passe ich mich an. Und ich sehe, bei dem anderen passiert das dann eben auch. Und ich weiß aber, der ist emotional gar nicht wirklich auf meiner Seite, weil der es gar nicht kann.
Und er wird das Gleiche bei dir erkennen und eigentlich wisst ihr beide voneinander.
Das ist eine Frage, die ich bis jetzt, also ich kriege tatsächlich oder habe zu der Zeit häufig eben auch als Rückmeldung gekriegt. Ich habe mit den Leuten dann geredet und habe dann über andere erfahren, dass sie gesagt haben, so irgendwas stimmt da nicht. Das ist super Gespräch gewesen, aber möchte ich jetzt nichts näher mit zu tun haben. Also es sind tatsächlich die Leute, die am ehesten sind wie ich, die ein Problem mit mir haben. Alle anderen lassen sich davon halt unbewusst relativ gut manipulieren. Die merken das halt nicht, dass es nicht emotional echt ist.
Super. Jan, ich bin glücklich. 98,5%. Warum auch immer, wir lassen es im Raum stehen, ob es jetzt People-Pleasing ist über Jahrzehnte oder einfach ein Wesen, das empathisch fühlt und das Gegenüber nachspüren kann.
Ist ja auch unwichtig. Also du hast ja, wenn du sagst, für dich jetzt hast du erkannt, dass er mal People-Pleasing war und du setzt jetzt für dich deine Grenzen, dann hast du quasi the best of both worlds. Also du bist nicht mehr in diesem Ich-gebe-mich-selbst-auf-Modus, hast aber gleichzeitig immer noch diese Fähigkeit, dass du dich super auf andere einschwingen kannst. Das heißt, wenn es mal schlecht war, dann hat es zumindest jetzt noch eine positive Folge gehabt.
Sehe ich auch so. Lieber Jan, danke dir für diese kurze, knackige Folge und es war mir wieder eine Freude. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss. Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und Jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt, bis bald, deine Mareike.